Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive nach der in Anführungszeichen Winterpause, nachdem der Super Bowl durch ist, mitten rein in die Free Agency, in die Tampering Period, die seit Montag läuft. Ich bin Tobi und wenn ihr mich hört, was glaube ich noch nicht so häufig der Fall war, dann wisst ihr, Rico ist mal wieder irgendwo auf der Welt unterwegs. Micho ist verhindert. Aber das Positive an der Geschichte ist, ihr müsst jetzt nicht mir anderthalb Stunden zuhören, sondern ich habe einige von unseren Jungs dann doch noch mit dabei. Da habe ich einmal den Danny mit dabei.
Hallo.
Und wir machen das Ganze auch nicht zu zweit, sondern der Tilo ist heute auch dankenswerterweise mit dabei zum Aufnehmen.
Ja, nicht dafür bedanken. Es ist mir eine Ehre. Ich freue mich. Free Agency geht los. Wir haben einiges zu besprechen.
Ja, es wird keine der klassischen Folgen in Season. Das heißt, Preview, Review haben wir alles nicht, sondern wir werden euch in dem gewohnten Maße mal durch die Free Agency und durch die ersten zwei Tage mitnehmen, was alles so passiert ist. Das heißt, welche Spieler hat Miami neu? Wie kann man das vielleicht einschätzen? Welche Spieler von einer gewissen Bedeutung haben uns verlassen? Und welche Spieler sind bei uns geblieben? Das heißt, welche Spieler haben wir schon geresigned? Dann klassischerweise eine Einschätzung, was wir erwarten, wer vielleicht noch resignen würde, auf welchen Positionen wir noch Bedarf sehen und welche Free Agents jetzt, Stand Mittwoch 12.3. 19 Uhr, noch auf dem Markt sind. Wir haben natürlich, das kennt ihr aus den letzten Jahren auch schon, parallel immer ein Auge auf Blue Sky, weil wir ja Blue Sky-Anhänger sind, nicht erst seit gestern. Von daher kann es passieren, dass wir spontan auf reinkommende Meldungen, die Dolphins betreffend, reagieren müssen. Um mal aber eine News vorwegzuschieben, es ist nicht sehr wahrscheinlich, weil die Reisegruppe Miami Dolphins, das heißt Head Coach Mike McDaniel, General Manager Chris Greer und Defensive Coordinator Anthony Weaver heute nicht in Miami sind, sondern beim Pro Day der University of Georgia, bei den Georgia Bulldogs zu Gast sind. Wer sich mit Mock Drafts schon mal beschäftigt hat, da sind so Spieler wie Safety Malachi Starks, Linebacker Jalen Walker und für diejenigen, der hat nämlich schon einige Fans, das habe ich schon mitbekommen, Guard Tate Radledge, die da vorspielen können. Und wenn die Dolphins schon mit so einer illustren Gruppe da auftauchen, dann ist es nicht gerade unwahrscheinlich, dass man sich auch eben mit diesen Spielern unterhalten wird. Ich weiß nicht, Danny, Tilo, seid ihr in der Draft-Coverage schon eingestiegen? Sagen euch die Spieler was oder lasst ihr das alles erstmal auf euch zukommen? Vielleicht machst du den Anfang, Tilo.
Ja, noch sehr, sehr oberflächlich tatsächlich. Ich habe so ein bisschen für mich gemerkt, so viel Zeit ist dann doch nicht mehr. Ich würde tatsächlich erstmal die Free Agency so ein bisschen die erste Welle überstehen lassen und dann mal gucken, welche Needs sind denn so offen und dann gezielt auf die Positionen, dann mal sich ein paar Spieler angucken, außer O-Line, da habe ich immer so ein Auge drauf, das interessiert mich einfach, das ist so meine Position, die ich gefunden habe, das gucke ich tatsächlich irgendwie auch ganz gerne, abseits von dem Hype um die klassischen Skill-Positions, aber so tief, um da jetzt was Fundamentes sagen zu können, bin ich tatsächlich noch nicht drin. Da können wir mal so vielleicht in zwei Wochen mal tiefer drauf eingehen, tatsächlich, ja.
Danny, hast du schon irgendwas mitbekommen? Wahrscheinlich nicht, weil Das wissen unsere Hörer vielleicht nur nebenbei. Danny, du warst mitten in deiner in deinen Abschlüssen und hast so Abschlussarbeiten geschrieben. Deswegen, ich gehe mal nicht davon aus, dass du da viel Zeit hattest, um dich tiefer mit Draft und Draft Prospects zu beschäftigen.
Ja, das hast du ganz richtig erkannt, Tobi. Also der Draft ist bei mir tatsächlich thematisch gerade sehr, sehr weit weg, weil ich stand jetzt auch immer noch in den Examensprüfungen zum Physiotherapeuten halt stecke. Und deswegen habe ich da mich nicht so wirklich drauf vorbereitet. Free Agency kriegt man ja zum Glück immer ganz gut irgendwie über die Social Media Kanäle, sage ich mal, noch mit, ohne jetzt krass vielleicht manchmal Aufwand reinzustecken. Aber ja, Draft ist bei mir ein Thema für nach den Prüfungen, also dann auch erst kurz vorher.
Ich wollte euch jetzt auch nicht da vor den Bus schmeißen. Deswegen, es ist ja auch noch Zeit. Die Free Agency ist ja gerade erst in der zweiten oder dritten Welle. Da kann sich innerhalb der nächsten Wochen, gerade was, Tilo, du hast angesprochen, du hast die Needs, angesprochen, da kann sich ja in den nächsten Wochen immer noch was ändern. Dann würde ich sagen, springen wir einfach mal mitten rein in die Spieler, die uns verlassen haben, weil man soll ja mit dem Traurigen anfangen, damit man hinterher mit dem Positiven aufhören kann. Gut, da sind einige Namen, die man da nennen muss. Ich gehe sie jetzt mal von, in Anführungszeichen, unwichtig zu wichtig. Die Vertragsauflösung oder die Cuts von Kendall Fuller, Durham Smythe und Raheem Mostert hatten wir ja in einer der vorherigen Folgen schon angesprochen. Durham Smythe hat tatsächlich schon eine neue Franchise gefunden. Er hat sich nämlich den Chicago Bears angeschlossen. Das kam auch noch vor der heißen Phase der Free Agency heraus. Danny, ein großer Verlust für die Miami Dolphins oder wie würdest du das einschätzen?
Naja, ich sag mal so, großer Verlust vielleicht nicht unbedingt, aber er war zumindest auf der Tight End Position, sage ich mal, glaube ich, einer von denen aus der zweiten, dritten Reihe, sage ich mal, wo man sich zumindest immer noch ein bisschen mehr drauf verlassen konnte. Und hat ja schon auch den ein oder anderen ja, Touchdown oder auch in den letzten Jahren dann zum Beispiel mal gefangen. Aber ja, ich glaube, ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler, den man nicht ersetzt bekommt, beziehungsweise der jetzt stark wehtut, sage ich mal, aus dem Roster.
Hast du eine andere Meinung, Thilo?
Nein. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Position, dass wir da dann wirklich im Draft was angehen, da werden wir Free Agency nichts mehr, wird da, glaube ich, nicht mehr viel passieren. Von daher, das war wahrscheinlich unausweichlich, ja.
Als kleiner Hintergrundaspekt, Durham Smythe war der Spieler, der am längsten bei unserer Franchise war. Und wir sind dann inzwischen schon so weit gekommen, dass keiner der Miami Dolphins-Spieler, ich glaube, länger als 5 Saisons bei den Dolphins ist, wenn ich das richtig überblickt habe. Also von daher, auch auf der Seite sieht man, wie viel sich in den letzten Jahren verändert hat und in welchen diversen Umbrüchen die Mannschaft oder die Franchise gesteckt hat. Gut, als nächstes würde ich ansprechen, weil von unwichtig nach wichtig, in der ersten Phase der Free Agency, Braxton Berrios wurde von uns nicht weiter verpflichtet. Der 29-jährige Wide Receiver hat sich jetzt den Houston Texans angeschlossen. Thilo, wie groß oder wie gering ist der Verlust von Braxton Berrios einzuschätzen?
Er ist leider nicht so hoch einzuschätzen. Ich hatte irgendwie immer gehofft, dass Braxton Berrios mehr macht. Also ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass als er dann kam, dass er wirklich eine Nummer 3 werden kann, eine Waffe und nicht nur eben das Return Game dadurch ausfällt. Und irgendwie war es am Ende dann gar nichts. durchschnittlicher Returner mit seinen Highlights nach oben, aber eine Nummer 3 war er dann wirklich nie. Sieht man ja auch an seinem Vertrag, den er jetzt in Houston bekommen hat. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ist leider kein Verlust, den man jetzt nachtrauern muss, wenn man das so rumformulieren kann. Also hat nie das gezeigt, was ich mir erwartet hatte. Vielleicht war noch meine Erwartung zu hoch. Das kann natürlich auch sein.
Wie sehr trauerst du Braxton Berrios nach, Danny?
Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich nachtrauern ist, aber natürlich ist es einfach ein Spieler, den man auf der Returner-Position eben hatte. Er ist nicht der Einzige, aber es ist halt immer auch die Sache, dass man sich damit jetzt halt auch ein bisschen im Special Teams nochmal auseinandersetzen muss, wen man dafür nimmt, eventuell jemanden halt dafür noch zu holen. Aber ja, ich glaube, war jetzt auch da wieder kein Spieler, wo wir sagen, ist nicht ersetzbar oder ist jetzt der Keystone, den wir verlieren.
Stand jetzt muss man sagen, der Verlust seiner Lebensgefährtin ist wahrscheinlich für die Miami-Community größer als der Verlust von Braxton Berrios bei den Dolphins. Als Returner hat ihm ja Malik Washington den Rang abgelaufen. Als Nummer 3, Nummer 4 Receiver höchstwahrscheinlich auch. Die Miami Dolphins haben sich da ja auch verstärkt, aber da kommen wir später zu. Denn jetzt könnte ich mir vorstellen, wird es einigermaßen tränenreich. Nicht unbedingt bei Robert Jones, unserem langjährigen Right Guard, der nicht weiter verpflichtet worden ist und der sich den Dallas Cowboys tatsächlich angeschlossen hat. Die News kam, ich glaube, sie müsste Dienstag aufgeploppt sein. Danny, dann dir wieder mal den Vortritt. Wie sehr wird dir Robert Jones fehlen?
Ja, ich glaube, dass wir bei uns in der O-Line generell mit den Spielern, ich glaube, dass wir haben diese Problemzone halt im Endeffekt immer angesprochen und ich glaube, dass da hier und da Wechsel stattfinden, ist halt klar. Man muss halt hier sagen, er ist halt ein Spieler, der insbesondere auch letztes Jahr eben viele Spiele gemacht hat, eben wenigstens nicht zu den Verletzten zählte. Von daher, ich glaube, O-Line ist so ein Thema, wo wir halt sagen müssen, zum einen muss eigentlich Geld investiert werden, zum anderen kann man auch nicht jeden Spieler vielleicht halten oder attraktive Angebote eben zum Teil mitgehen. Ich habe generell so ein bisschen da das Gefühl, dass wir vielleicht auch über den Draft gehen werden, weil es bisher jetzt nicht so den Eindruck gemacht hat, als wären wir in der Free Agency da auf der Position jetzt an den sozusagen richtig großen, teuren Verträgen dran gewesen, die wir eh sowieso, glaube ich, nicht so unbedingt hätten mitgehen können. Von daher, schwieriges Thema, glaube ich, in der O-Line.
Thilo, du hast ja eben angesprochen, dass O-Line so mit dein Thema ist. Was sagst du denn zum Weggang von Robert Jones?
Also, man muss da so ein bisschen schauen, wohin wollen wir. Und dass wir auf O-Line was tun mussten und immer noch tun sollten, das war klar. Wäre jetzt Robert Jones geblieben als O-Liner Nummer 7, hätte ich gesagt, okay. So ist das ein Abgang, den man verkraften kann. Wir haben ja schon ein bisschen was getan. Das darf halt jetzt nicht Ende der Fahnenstange sein. Also ich würde da tatsächlich einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Das können wir dann gleich machen. Free Agency ist, finde ich, gerade was Guard angeht, noch echt tief besetzt. Da kann man was machen. Liegt halt so ein bisschen daran, welche anderen Needs wir noch bedienen können, weil wir tatsächlich meiner Meinung nach einiges haben, aber halt auch nichts, wie Danny schon sagte, nichts Verrücktes mehr machen sollten. Aber ein bisschen was müssen wir tun, denn dafür sind wir dann uns irgendwie im Niemandsland gefallen und gerade auf Left Guard haben wir ja irgendwie noch gar nichts dann. Also da muss was passieren. Der Abgang als solches, den finde ich jetzt nicht so sonderlich überraschend. Und da weine ich jetzt auch nicht wirklich hinterher, muss ich sagen.
Von mir dazu auch noch meine 2 Cents. Free Agency ist ja immer mein Steckenpferd. Jetzt geht's dann um Zahlen. Robert Jones hat bei den Dallas Cowboys einen Einjahresvertrag für $3,75 Millionen unterschrieben. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, bei Miami hätte er nicht mal die Hälfte davon bekommen.
Ja.
Also er ist ein mittel- bis schlechtklassiger Guard gewesen, also immer so rund um Nummer 60, 70 der Guard-Klasse. Wir hatten da unsere Probleme und haben da unsere Probleme. Und wenn jemand wie die Dallas Cowboys dem Spieler Robert Jones, der ja nur auch nicht gerade eine geringe Verletzungshistorie bei den Dolphins hat, 3,75 Millionen Dollar für ein Jahr zahlt, dann hat Miami kein Argument, da in, auch nur in irgendeiner Art und Weise irgendwas dagegen zu stellen. Weil das sind Summen, die sind für einen Guard der Klasse eines Robert Jones massiv überbezahlt. Ich denke, da sind wir uns, da sind wir uns einig. Und wahrscheinlich wird er ein Angebot von Miami bekommen haben. Davon gehe ich aus als Backup Guard, aber eben maximal die Hälfte oder so. Also das ist schon, als ich das gelesen habe, ich war schwer überrascht. Nicht überrascht, und jetzt können wir alle die Taschentücher rausholen, war ich von der Tatsache, dass uns Safety Javon Holland leider verlassen hat und sich mit einem Vertrag von 3 Jahren für 45,3 Millionen Dollar den New York Giants angeschlossen hat. Bevor das gleich Thema wird, das Angebot der Dolphins, was sie ihm gemacht haben, soll dem Vernehmen nach deutlich darunter gelegen haben. Ich fange diesmal mit Thilo an. Du darfst deinem Tränenbach freien Lauf lassen und Javon Holland hinterher weinen, wenn du das möchtest.
Naja, so ein paar Tränen verdrücken, finde ich, kann man bei eigenen Free Agents, die sich zumindest am Anfang ihrer Karriere irgendwie doch als, naja, ich sag mal vorsichtig, Top 5 auf ihrer Position gezeigt haben, schon. Dass Javon Holland uns verlässt, war keine Überraschung. Das muss man schon sagen. Dass er dann aber für diesen Vertrag zu den Giants geht, finde ich aus zwei Gründen irgendwie dann doch komisch. Also auf der einen Seite, warum waren die Dolphins nicht bereit, ein bisschen mehr ihm doch zu bieten, denn das Potenzial war, wie gesagt, es war mal Top 5. Da kann nur sein, dass man da intern entweder mit ihm nicht mehr geplant hat und auch nicht mehr so zufrieden ist, denn finanziell, finde ich, ist er das, wenn er an seine ersten Jahre rankommt, auf jeden Fall wert. Das ist für mich unter Markt. Also ich hätte jetzt gedacht, Javon Holland strebt irgendwas in den hohen Bereich an, also 18, 19 und so weiter. Gut, sein letztes Jahr war nicht gut, aber ich hätte schon gedacht, Javon Holland hat einen Markt, hat er offensichtlich nicht gehabt. Und dann zu den Giants, die irgendwie im Niemandsland so rumdümpeln auf gut Deutsch. Ich finde, die Defense sieht bei den Giants ganz gut aus. Haben nur keinen Quarterback, da muss man dann schauen. Also ich finde schon überrascht, das Team finde ich überraschend, dass Javon Holland da hingeht. Dass er da nicht sagt, er hätte vielleicht für 1-2 Millionen weniger was anderes, ein Contender bekommen. Und auch, dass die Dolphins so gar kein Interesse hatten, offensichtlich da mitzugehen. Also ich weiß jetzt nicht, du hast gesagt, wir haben ein Angebot gemacht, ich habe da keine konkreten Zahlen gelesen, wie viel wir ihm geboten haben, die habe ich auch nicht gesehen. Grätsch zwischen, wenn du was hast.
Zahlen gibt's da nicht. Ja. Das Einzige, was wir haben, ist ein Posting von, ich glaube, Barry Jackson vom Miami Herald, der gesagt hat, dass eben der Berater von Javon Holland 15 Millionen so als Kurs anstrebt und dass das Angebot der Miami Dolphins, jetzt kommt ein Originalzitat, deutlich südlich davon gelegen haben soll. Was auch immer das heißen mag. Konkrete Zahlen werden wir da wahrscheinlich nie erfahren, aber naja.
Es zeigt halt, dass man wahrscheinlich auch nicht verlängern wollte, so muss man ganz ehrlich sagen, weil das, ich finde es auf den ersten Blick für Javon Holland nicht zu viel Geld. Wenn man blickt, was er so schon gezeigt hat. Gut, man muss natürlich bedenken, er war deutlich auf dem absteigenden Ast. Die High-Jahre waren unter Brian Flores, danach ging es bergab, danach hat er dann eher aufgefallen, dass er unseren ehemaligen DC über Twitter bepöbelt hat, etc. Aber irgendwo ist es schade. Gut, mal gucken. was wir auf Safety machen. Safety ist auf jeden Fall eine Position, wo wir noch große Needs nach meinem Empfinden haben.
Ja, da Thilo jetzt nicht so richtig heulen will, Danny, bist du denn sehr traurig über den Abgang von Javon Holland?
Ja, ich finde es persönlich auf jeden Fall schon schade, weil insbesondere die ersten Jahre haben halt eben gezeigt, was er eigentlich für Leistungen bringen kann oder bringen konnte. Ist die Frage, ob er daran anknüpfen kann. Fand ihn in der Defense persönlich einen Spieler, den ich einfach, dem ich gerne zugeschaut habe, gerade in den ersten Jahren. Von daher hat man da auf jeden Fall schon ein weinendes Auge und finde es halt auch, wie gesagt, ein bisschen schade, oder mich würden die Gründe so ein bisschen interessieren, warum man scheinbar an einer Verlängerung so nicht so wirklich großes Interesse hatte, weil man natürlich auch Leute, die man selber gedraftet hat, die dann doch irgendwie so gut funktioniert haben, oder zumindest die erste Zeit, ja, da ist immer die Frage, warum das passiert ist. Ich muss Thilo da recht geben, ich war auch sehr überrascht, dass er auf einmal bei den Giants unterschrieben hat, weil ich glaube, rein vom Standing der Teams, finde ich, hätte die Giants persönlich irgendwo sogar noch ein bisschen hinter uns aktuell gesehen, zumindest auch letzte Saison, und deswegen, ja, hat es mich da ehrlicherweise ein bisschen überrascht. Ich glaube, was viele vielleicht so ein bisschen gedacht hätten, wäre, dass eventuell unser ehemaliger Head Coach Brian Flores da vielleicht nochmal die Fühler ausstreckt, weil er ja unter ihm sehr gut funktioniert hat. Ist jetzt nicht passiert. Ich bin aber auch bei den Vikings persönlich jetzt nicht im Kader drin, um zu wissen, ob da jetzt ein großer Need auf Safety gewesen wäre. Aber tatsächlich fand ich auch der Vertrag an sich, dass er ein bisschen günstiger ausgefallen ist als das, was wir uns, glaube ich, alle schon so im Kopf hatten. Also als wir auch schon drüber diskutiert hatten am Ende der Saison, sage ich mal, hatten wir, glaube ich, alle einen deutlich teureren Vertrag für ihn im Kopf und sind deswegen wahrscheinlich auch schon davon ausgegangen, dass wir da als Franchise nicht mithalten können und dementsprechend, dass er gehen wird. Aber ich glaube, so ein bisschen kleine Hoffnung hatte ich persönlich zumindest, dass er vielleicht doch bei uns bleibt.
Du hast es gerade angesprochen. Ich war ja eher schon Ende des Jahres jemand, der gesagt hat, es wird eine Franchise geben, die sein Potenzial bezahlt, und die Miami Dolphins werden daran interessiert sein, Javon Holland zu einem Preis zu bezahlen, der den Leistungen des letzten Jahres gerade auch entspricht. Weil da muss man tatsächlich sagen, dass gerade das letzte Jahr unter Anthony Weaver von Javon Holland auch wirklich nicht gut war. Da war er von Top 5 in seiner Position meilenweit entfernt. Und das muss man dann leider auch so sagen. Also ich hatte tatsächlich nach den ersten beiden Tagen der Free Agency, als er noch keinen Markt hatte, die seichte Hoffnung, dass es vielleicht keinen Markt für ihn gäbe und dass es dann für die Dolphins die Möglichkeit gegeben hätte, ihn zu einem günstigeren Kurs halten zu können. Gut, nun hat sich ein Team gefunden, welches die geforderten 15 Millionen im Durchschnitt für ihn auf den Tisch gelegt hat, und ich wünsche ihm alles Gute. Er soll bei den Giants in der NFC sein Glück finden und sein Glück machen. Das Potenzial, wie Thilo schon sagte, das hat er auf jeden Fall. Hat er bei uns dann gerade in der letzten Zeit erfolgreich vermieden, dass er das gezeigt hat. Aber gut, wir gehen dann einen anderen Weg. Da wir jetzt mit den bisherigen Abgängen soweit durch sind, würde ich sagen, wir werfen einen kurzen Blick auf die internen Resignings, weil so viele sind es nicht bisher, bevor wir uns dann wirklich den Neuzugängen zuwenden. Wo wir gerade auf der Safety-Position sind, springt einem dann der Name Elijah Campbell ins Auge. Der 29-jährige Safety wurde für ein weiteres Jahr für 1,9 Millionen Dollar weiter an die Dolphins gebunden. Danny, wie hast du so in den letzten Jahren vielleicht die Rolle von Elijah Campbell bei uns empfunden? Und findest du es gut, dass er jetzt weiter bei uns bleibt? Oder wie ist da deine Einschätzung?
Ja, also ich glaube an sich, also ich war jetzt nicht unbedingt überrascht vom Resigning. Ich glaube, dass er prinzipiell soweit erstmal irgendwie ins Team sozusagen passt, also von der Chemie her. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, so für die, also eben für die Tiefe finde ich, glaube ich, ist er schon eher ein Spieler, den man jetzt, sag ich mal, in dem Fall irgendwie günstig da so ein bisschen resignen konnte. Von daher, ja, finde ich persönlich jetzt nicht schlecht. Ist jetzt aber auch, glaube ich, kein überraschender oder großartiger Move gewesen.
Geh ich gleich mit, kann ich auch so kurz sagen. Also ich glaube, der ist dann irgendwie vielleicht Safety Nummer 5, Special Teamer, das ist okay. Nummer 4, eher Nummer 4, ja.
Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, Thilo. Wenn man über Elijah Campbell redet, dann muss man auf jeden Fall seine Rolle im neuen von Craig Aukerman, den wir ja neu als Special Teams Coordinator haben, muss man seine Rolle im Special Teams beachten. Und da scheint er ein wichtiger Faktor zu sein. Und das ist auch der Grund, weswegen er meiner Ansicht nach in erster Linie bei den Miami Dolphins verlängert worden ist. Also er hat jetzt in der Defense nicht so die Snaps bekommen. Das ist in erster Linie eine Verpflichtung für das Special Team. Einen zweiten Spieler, den die Miami Dolphins nachträglich verlängern konnten, ist Quinton Bell. Quinton Bell, um es mal kurz mit Kontext zu füllen, war Restricted Free Agent und hätte von uns für 3,2 Millionen getendert werden können. Da haben wir uns dagegen entschieden. Wir haben ihn dann zwei Tage später, nachdem wir ihn nicht getendert haben, für 1,5 Millionen Dollar für ein weiteres Jahr an uns gebunden und uns die Dienste des Linebackers gesichert. Thilo, deine Einschätzung zu Quinton Bell?
Rotation, Preis ist so in Ordnung, finde ich grundsolide. Das ist so, wir sind dieses Jahr in der Free Agency immer wieder auf dem Punkt grundsolide und ist in Ordnung. Das sind keine Splashes, das ist in Ordnung. Das ist so ein Spieler, der durchaus vielleicht auch einen Cut nicht überstehen kann, wenn da jetzt noch irgendwas Verrücktes passiert. Aber erstmal ist es in Ordnung, füllt den Kader auf. Aber jetzt, das haut niemanden von Hocker und wahrscheinlich außerhalb von Miami kennt den auch keiner, wenn man mal ehrlich ist. Also das ist in Ordnung, aber wer weiß, wie nach dem Draft überhaupt seine Position im Roster sein wird.
Würdest du ihm einen Roster-Lock geben, Danny, oder was sind so deine Gedanken dazu?
Also ich glaube, Roster-Lock, würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, weil dafür halt einfach auch ja noch zu viele Variablen offen sind bis zum Saisonbeginn. Aber ja, ich glaube, für die Rotation und vor allen Dingen halt auch für den Wert jetzt, dass man ihn auch nicht getendert hat, war, glaube ich, in dem Moment logisch. Und man hat ihn jetzt halt für wenig Geld sozusagen für die Tiefe erstmal verpflichtet. Ich glaube, das ist ein okayer Move, der aber jetzt ja nicht special oder irgendwie besonders ist. Und ich glaube, wenn man da einen Tender gezogen hätte, wäre man mehr überrascht gewesen, als jetzt für die Summe ein Jahr ihn da mit ins Roster erstmal zu nehmen.
Also ich sage dazu, als wir uns von David Long in der Mitte der Saison getrennt haben, was zwangsläufig war, weil er der schlechteste Linebacker statistisch der gesamten NFL war, da hatte er ein paar Flashes gehabt und er hat schon gezeigt, dass man durchaus, wie ihr das beide auch sagt, in der Tiefe und in der Rotation auf ihn vertrauen kann. Deswegen hat mich der Move nicht wirklich überrascht, aber es hätte mich jetzt auch nicht geärgert, wenn dieser Move nicht passiert wäre. Wenn wir gerade bei Linebacker sind, die Einschätzung der Vertragsverlängerung von Tyrell Dodson, die heute Stand, ich glaube, 15 Uhr wirksam wurde, sehen wir sicherlich alle ein bisschen anders. Danny, was sagst du zu den zum Zweijahresvertrag für 8,25 Millionen von Tyrell Dodson, der ja Mitte der letzten Saison zu den Miami Dolphins gestoßen war?
Ja, also zum einen muss ich erstmal sagen, dass ich, also dass ja letzte Saison die Situation, wie er auch bei uns irgendwie gelandet ist, war ja schon so ein bisschen sehr besonders, da bei den Seahawks irgendwie auf einmal aussortiert worden. Ich persönlich fand ihn danach bei uns eigentlich ja immer recht solide. Man hat, finde ich, ihn auch dann ganz gut eigentlich wahrgenommen und von daher bin ich ehrlich, fand ich das Resigning von ihm jetzt persönlich eigentlich erstmal einen guten Schritt, weil ich glaube, er auch so ein bisschen in dieses System und vom Typus her zu Anthony Weaver halt passt und dementsprechend ja war ich jetzt persönlich nicht unbedingt überrascht, dass wir ihn resignen und finde es eigentlich soweit erstmal einen guten Schritt.
Thilo, ja. Freust du dich darüber, dass er bleibt?
Auf jeden Fall. Also wenn wir da gegen den Run, ist er natürlich jetzt nicht so die Granate, aber seine Coverage Grades sind gut. Ich fand das eine gute Verpflichtung in der Saison und hat sich auch gut eingestellt. Hat dann die Lücke, die David Long mehr oder weniger gerissen hat, du hast schon gesagt, eigentlich nicht, hat er keine Lücke gerissen, aber natürlich musste da irgendwer spielen und dafür hat er das, finde ich, mehr als solide gemacht. Das ist genau so ein Typ Spieler, den wir in der jetzigen Position, wo wir einfach cap-technisch sind, gut gebrauchen können und ich finde, die Zahlen auch für die zwei Jahre sind völlig in Ordnung. Er hat sich das verdient, es ist jetzt nicht irgendwie, man haut wild mit den Millionen um, das ist so da, wo man ihn sieht und mit ein bisschen mehr Training im System unter Weaver kann ich mir auch vorstellen, dass sein Potenzial eher nach oben geht. Also das finde ich wirklich, finde ich grundsolide, absolut gute Verpflichtung und finde ich auch, macht so ein bisschen den Linebacker-Need auf jeden Fall geringer, denn der war ja schon eklatant größer, beziehungsweise ist er eigentlich immer noch, wenn man ehrlich ist.
Ja, du hast die Zahlen gerade angesprochen. Ich hatte ihn tatsächlich auch noch einen ganz kleinen Tacken höher. Ich hätte auch gedacht, dass er vielleicht innerhalb der Liga noch einen Markt gehabt hätte. Aber bin ich absolut fein mit. Die Zahlen sind absolut akzeptabel. Ist eine sehr starke Verpflichtung, muss ich sagen, weil er, wie ihr schon angedeutet habt, auch gerade im Zusammenspiel mit Brooks zusammen ein gutes Linebacker-Duo bildet. Wenn wir dazu dann jetzt noch einen dritten bekommen könnten, wir haben es ja versucht mit Dre Greenlaw, aber der hat sich dann eher fürs Geld entschieden, dann denke ich schon, dass die Defense auch stärker wird und ich sehe das auch so wie du, Thilo. Gib ihm mal eine komplette Vorbereitung unter Weaver und dem System, dann wird er wahrscheinlich ähnlich solide bis wahrscheinlich sogar besser werden können. Gut, viel mehr Resignings gibt es nicht. Was wir noch ansprechen sollten, ist, dass wir bei unserem Nickel-Cornerback Kader Kuhu den Tender, den Original Round Tender gezogen haben für 3,2 Millionen und auch der bleibt uns erhalten. Das fällt bei den Neuverpflichtungen in Anführungszeichen gar nicht so auf, weil er da gar nicht aufgelistet ist, aber das sollte man schon erwähnen. Thilo, sind 3,2 Millionen für Kader Kuhu zu viel, zu wenig? Und wie ist so deine Einschätzung von dem ehemaligen Undrafted Free Agent?
Hat natürlich, war so am Anfang der Rising Star, ne? Kam so aus dem Nichts und alle waren begeistert. Das große High, nenne ich es mal, hat sich dann so ein bisschen eingependelt. Es kamen mehr Lows dazu. Ich habe einige Miss Tackles aus dem letzten Jahr immer noch im Kopf. Das Geld ist, es ist an dem oberen Ende meiner Schmerzgrenze, wo ich sage, es ist okay, vielleicht hätte ich tatsächlich dann gesagt, wenn man ein bisschen mehr draufsteckt, würde man einen anderen noch bekommen, aber das ist eine schöne Story und das wirft uns jetzt nicht komplett um, aber ich sag mal, vielleicht hätte man mit ein bisschen mehr Geld doch einen Spieler bekommen, der dann doch eine höhere Baseline hat. Kader Kuh war leider letztes Jahr ein großes Up and Down und ich habe irgendwie mehr die Downs im Kopf, wenn ich ehrlich bin.
Danny, hast du einige Ups im Kopf oder was verbindest du mit Kader Kuh?
Ja, tatsächlich, glaube ich, ist es wirklich so, dass in der letzten Saison mehr die Downs so ein bisschen überwiegen, aber ja, ich glaube auch hier für eine Rotation und Tiefe beziehungsweise erstmal auch eine gewisse Breite für in Anführungsstrichen wenig Geld, wobei wir da glaube ich auch wirklich schon an der Schmerzgrenze sind, hat man jetzt erstmal verpflichtet, ist auch wiederum so ein bisschen die Thematik, ne, man hat ihn selbst geholt als undrafted und man hält ihn, ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen so eine schöne Story, aber ja, muss man sehen, was sich da jetzt in diesem Jahr draus ergibt und ob das Geld gut investiert ist oder ob wir da vielleicht dann rückblickend irgendwie nach der nächsten Saison sagen, ja, hätten wir uns vielleicht auch sparen können.
Also meine Two Cents dazu, wenn der junge Mann tatsächlich nur Nickel-Cornerback spielen muss, das kann er, da ist er gut, wenn du ihn nach außen stellen musst. Dann habt ihr beide schon gesagt, da fliegt er gerne mal an gewissen Verteidigern vorbei, setzt die Tackles falsch. Er ist kein Boundary Corner, sondern wenn du den drinnen lässt und wenn du den drinnen auch wirklich nur auf Nickel verteidigen lässt, ich denke, dann ist es angemessen. Ist dann natürlich die Frage, inwieweit er dann manchmal auch außen spielen müsste. Aber da hat er deutlich seine Schwächen und das habt ihr durchaus richtig erkannt oder auch richtig angemerkt, den Finger in die Wunde gelegt. Da hat er seine Schwächen. Bevor wir zu den Neuverpflichtungen gehen, ich denke, ihr seid mir nicht böse, wenn wir die Resignings von Cameron Good und Matt Dickerson unter Camp Buddy für die Tiefe verbuchen und nicht weiter drauf eingehen, oder?
Ja, alles gut.
Gut, da könnte man, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen, denke ich mal. Die Chance, dass die beiden ins 53er-Roster kommen, sind eher gering, deswegen lassen wir sie an dieser Stelle mal aus. So, dann haben wir die Resignings abgehandelt. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Signings. Womit wollt ihr anfangen? Habt ihr einen Favoriten, was euch unter den Nägeln brennt? Ich weiß, es gibt einen Spieler, das wird euch unter den Nägeln brennen, dass ihr da unbedingt was zu sagen wollt.
Du meinst natürlich Nick Westbrook-Ikin.
Schön, dass du den zweiten Namen gemerkt hast. Wir beginnen natürlich mit der in Anführungszeichen überraschendsten Verpflichtung, die wir haben. Hätte ich nie mit gerechnet. Ich musste auch erst aufs Datum gucken, ob mein Sohn nicht Geburtstag hat. 1. April in Klammern. Die Miami Dolphins haben als Backup-Quarterback für Tua Tagovailoa den guten Zach Wilson verpflichtet. Wir kennen ihn alle und wir wissen alle, was er kann und was er nicht kann. Tilo, your stage,
wissen wir das?
Du darfst.
Ja, ich wollte dich fragen, wissen wir das? Also ich weiß nicht, was er kann. Wirklich nicht. Also ich weiß, was ich noch weiß, ist, dass er in seinem damaligen Draft-Prozess es einige Analysten gab, unter anderem Adrian Franke, der der Meinung war, man müsste ihn jetzt draften. Damals waren wir nämlich noch an 3 und Tour nach seinem ersten Jahr benchen. Das verbinde ich immer noch mit Zach Wilson, weil er ein so tolles Draft-Prospect war und hat das nie gezeigt. Also ich kann dir nicht sagen, was Zach Wilson kann. Wirklich nicht. Ich finde jetzt nicht, dass Zach Wilson irgendwie so aufgefallen ist, dass wir von ihm sprechen können als Backup, wo ich keine Sorgen hätte. Also ich finde auch, das Geld dafür ist ein bisschen viel und so ganz weiß ich nicht, warum wir den verpflichtet haben. Ich hätte da, glaube ich, locker 5 andere Backup-Quarterbacks ihm vorgezogen. Aber ja, vielleicht irre ich mich auch einfach und hab Zach Wilson in den letzten Jahren nicht richtig verfolgt. Ich weiß gar nicht, da könnt ihr mir helfen, nach seinem Stint bei den Jets, ist er direkt nach Denver gegangen oder war da noch was zwischen?
Nee, ich meine, ich kann das gerade mal on the fly eben einmal kurz nachgucken. Ich meine, er wäre danach dann direkt in Denver als Backup von, wer ist er, Bo Nix gelandet.
Ja.
Also, Danny, vielleicht hast du ja etwas, was du unbedingt zu Zach Wilson loswerden möchtest.
Ja, also erstmal möchte ich kurz auch einschieben oder mich anschließen bei der Überraschung. Ich war auch kurz verwirrt, als ich das irgendwie gesehen habe, dass wir ihn unter Vertrag nehmen und dachte so, okay, ist das jetzt irgendein Scherz? Habe ich gerade irgendwie kurz geguckt, welcher Account das gepostet hat und von woher die Aussagen kamen. Da im ersten Moment dachte ich auch so, okay, wo auch immer das jetzt herkommt, weil gerade auch, wenn man so ein bisschen ja die Gerüchte verfolgt hat, dass angeblich ja auch irgendwie Gespräche mit Jimmy G zum Beispiel wohl geführt worden sind. Und meine, es gibt auch auf der Liste, glaube ich, noch andere Free Agents. Thilo hat es angesprochen, glaube ich, ein paar Namen, wo wir vielleicht eher mit gerechnet hätten oder wo man halt vielleicht mehr so den Blick für hatte als für Zach Wilson. Ich war sehr überrascht und leistungstechnisch bin ich mir da jetzt nicht sicher, ob wir uns da wirklich einen Backup holen, der uns da, sage ich mal, so ein bisschen Sicherheit gibt, falls Tua wieder ausfallen sollte. Wir bleiben aber immerhin irgendwie so ein bisschen scheinbar unserer Linie treu, ehemalige Jets-Quarterbacks in den letzten Jahren als Backup zu holen. Weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht einfach ein neues Muster ist, was Chris Greer da ausprobiert. So richtig sicher, was ich davon halten soll, bin ich mir irgendwie noch nicht so wirklich.
Ihr habt es gerade angesprochen. Ich glaube, Jimmy G für eine zweistellige Millionensumme untergekommen und Marcus Mariota stand jetzt Mittwochabend vor einer halben Stunde bei den Commanders geresigned für 8 Millionen. Was bemerkenswert ist an dem Vertrag, und das hat Thilo schon so anklingen lassen, die 6 Millionen, die Zach Wilson bei uns bekommt, die durch Incentives, wenn er denn dann spielen sollte, was wir alle nicht hoffen, auf bis zu 10 Millionen ansteigen könnte, sind zu 100% garantiert. Das hat mich etwas gewundert, dass man Zach Wilson einen zu 100% garantierten 6-Millionen-Vertrag vorlegt. Was man aus Denver so aus dem letzten Jahr gehört hat, war ein bisschen positiver als das, was man in New York so über ihn gesehen und gehört hat. Aber ich möchte das, was du gesagt hast, Thilo, trotz meiner sehr plakativen Aussage am Anfang noch mal unterstreichen. Zach Wilson, geholt vom Quarterback-Flüsterer Adam Gase übrigens, wurde in seiner Zeit bei den New York Jets ziemlich alleine gelassen. Und das haben wir ja auch mit der Gang Green Germany in den diversen Podcasts besprochen. Das haben wir so 5-6 Mal angesprochen. Was Zach Wilson kann und wie man so an sein Potenzial kommen kann, das kann in der NFL niemand sagen, weil da haben die Jets ziemliche Jets-Dinge gebaut und unterstützt in seiner Entwicklung haben sie ihn auf gar keinen Fall. Also das muss man, denke ich, von außen betrachtet deutlich so sagen. Von daher würde ich jetzt nicht den Stab über Zach Wilson brechen und sagen, naja, er ist maximal, wenn wir im Draft noch was tun sollten, unser dritter Quarterback und keine Ahnung und weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, wenn Mike McDaniel etwas in ihm sieht. Und wenn Mike McDaniel ihn verpflichten möchte, dann ist er auch in der Lage, aus ihm gewisse Dinge rauszuholen. Nur gut, jetzt haben wir mit den ehemaligen Jets Quarterbacks Tim Boyle und Mike White gegenteilige Erfahrungen gemacht. Aber nur gut, vielleicht sind da aller guten Dinge drei und Zach Wilson wird der solide und der Backup, den wir hinter Tua benötigen. Natürlich hoffen wir alle, dass der kein Spiel für Miami macht, aber naja, da kann man sich ja nie so sicher sein. Ein Grund, und da möchte ich weitermachen, weswegen Zach Wilson kein Spiel machen könnte, sind die Verpflichtungen in der O-Line. Und auch da gehe ich von klein nach groß. Wir haben Tackle Larry Borum verpflichtet, der vorher bei den Chicago Bears unter Vertrag war. Wie da jetzt die genauen Vertragsdetails sind, wissen wir noch nicht. Aber er soll in erster Linie als Left Tackle eingeplant sein, weil er das bei den Chicago Bears auch, und das muss man realistisch so sagen, mittel- bis schlechtklassig ausgefüllt hat. Danny, sagt dir der Spieler Larry Borum was? Hast du von ihm was mitbekommen? Und wie schätzt du seine Verpflichtung ein?
Ja, also sonderlich viel habe ich da jetzt nicht mitbekommen, bevor der Name bei uns als Signing stand, weil ich mich ehrlicherweise mit Chicago jetzt nicht so auseinandergesetzt habe. Aber ich glaube, dass die Meinung generell zur O-Line in Chicago jetzt auch nicht die beste war in den letzten Jahren, wenn man sich das so zum Teil angeguckt hat, weil ja, die war auch immer, meiner Meinung nach, was ich so mitgekriegt habe, immer sehr löchrig. Von daher weiß ich nicht, ob wir uns damit jetzt wirklich was Gutes auf der Position tun. Wir haben was getan und ja, Spieler haben auch irgendwie immer mal eine neue Chance verdient, aber ja, so richtig überzeugt war ich jetzt da noch nicht so von.
Geht es dir anders, Thilo?
Ja, da müssen wir natürlich wieder den Kontext sehen. Also du hast schon gesagt, als Left Tackle, bei Our Lads wird als Right Tackle geführt, hat mich auch ein bisschen gewundert. So die Frage, was damit passiert. Vielleicht sieht man ihn so ein bisschen als Swing Tackle irgendwie, der beides machen kann, weil eben noch Patrick Paul und natürlich Terron Armstead, wo wir es nicht wissen, aber Larry Borum sollte hoffentlich, fingers crossed, O-Liner Nummer 8 bis 9 sein, der dann irgendwie mal, wenn die ersten zwei Verletzungen kommen, dann vielleicht ein paar Spiele starten kann, aber bitte nicht mehr.
Das mit dem Swing Tackle sehe ich genauso. Ich habe ein bisschen was von ihm gesehen. Ich glaube von Travis Wingfield, der hat ein bisschen was zu ihm analysiert, meine ich. Er ist relativ agil auf den Beinen und hat seine Stärken, so er denn welche hat, im Run-Blocking. Also da ist er relativ gut und relativ zu gebrauchen. Aber du sagst schon, wir hoffen ja alle, dass Terron Armstead noch ein Jahr spielt. Wir haben als Right Tackle Austin Jackson, der hoffentlich fit bleibt. Und du hast auch Patrick Paul angesprochen, dessen Entwicklung ja hoffentlich einen weiteren positiven Verlauf nimmt. Das heißt, selbst wenn wir im Draft bei den Tackles nichts mehr machen, sehe ich Larry Borum als absolute Verpflichtung der Tiefe und maximal Tackle Nummer 4 mit der durchaus gegebenen Möglichkeit, da es wahrscheinlich ein Einjahresvertrag ist, dass der dass der die Preseason oder das Trainingscamp eventuell nicht überstehen könnte. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber da dürfen wir gespannt sein. Wer auf jeden Fall das Trainingscamp überstehen sollte. Und da sind wir bei der bis jetzt größten, besten, splashigsten Verpflichtung in der Free Agency, die die Miami Dolphins bis jetzt getätigt haben. Wir haben eigentlich Right Guard, der auch Center spielen kann, in An- und Abführungszeichen, James Daniels von den aus Pittsburgh geholt. Der 27-Jährige hat für 3 Jahre und 24 Millionen Dollar bei den Miami Dolphins unterschrieben. Bevor ich da ein paar Sachen zu sage, weil das war mein Top-Kandidat für die Position, schon im Dezember, das sage ich hier frei raus. Thilo, vielleicht gibst du deine Einschätzung mal zu James Daniels.
Hat in seiner Karriere, wenn ich das richtig verfolgt habe, weniger Sacks zugelassen, als er Jahre gespielt hat.
Ich glaube 5 in 6, meine ich. Ja. Oder 6 in 7, eins von beiden.
Ja, ich glaube 6 in 7. Kriegt für ein Guard gutes Geld, aber auch nicht oberes Geld, wenn man jetzt mal so vergleicht, was da jetzt gerade in Kansas City zum Beispiel mit dem Franchise-Tag passiert. Da sind wir ja auf Guard mittlerweile auch schon über die 20 Millionen gerutscht. Das wäre vor ein paar Jahren noch gar nicht so denkbar gewesen. Zeigt einfach, wie wichtig Interior geworden ist. Du hast schon gesagt, er kann auch Center spielen. Das finde ich immer gerade bei Guards gut, denn die Verletzungsanfälligkeit auf diesen Positionen ist einfach extrem hoch und da braucht man einfach Tiefe und Spieler, die irgendwie 2 Positionen spielen können. Das kann er und ist für mich ein No-Brainer, dass er die rechte Seite als Guard in Anführungsstrichen zumachen wird. Da weiß ich nicht, wie man da was Negatives suchen soll. Das ist eine super Verpflichtung. Genau dieses Kaliber brauchte man. Wir haben es gefunden, haben es bekommen. Und wenn wir jetzt auf der Left-Seite noch was machen, dann ist Interior schon mal nicht mehr so eine große Baustelle, wie es letztes Jahr war, beziehungsweise macht uns keine Sorgen. Das ist absolut gut und da spielt er eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also super Verpflichtung.
Danny, kannst du in diese Lobhudelei mit einsteigen?
Ja, ich war auf jeden Fall auch angetan davon, dass wir ihn geholt haben. Hab dann so ein bisschen mal reingeguckt. Ne? Er spielt jetzt schon einige Jahre in der NFL auch auf gutem Niveau. Er ist im Gegensatz als Beispiel zu einem Terron Armstead zum Beispiel nicht super verletzungsanfällig bisher gewesen. Das Einzige, was man jetzt natürlich sagen muss, letztes Jahr hat er sich die Achillessehne gerissen. Da muss man jetzt einfach sehen, wie er zurückkommt. Aber rein von den Statistiken, von dem, was man so jetzt so sieht, auf jeden Fall denke ich, ein Upgrade zu dem, was wir die letzten Jahre zum Teil auf dieser Position bei uns gesehen haben.
Naja, man muss sich das mal zu Gemüte führen. Unsere Guard-Kombination letztes Jahr war Robert Jones / Liam Ickenberg und James Daniels ist schon allein von der Qualität her, wenn man das mit den beiden vergleicht, ein absolutes Upgrade und wir können absolut guten Mutes sein, dass wir einen Spieler seiner Qualität auch zu dem Preis, der absolut okay ist, hinzugewonnen haben. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen möchte, wir haben eben über Robert Jones gesprochen, der im ersten, in seinem einzigen Jahr bei den Cowboys, glaube 3,75 gegen den Cap zählt. James Daniels zählt im ersten Jahr bei den Miami Dolphins 4,2 Millionen gegen den Cap und das ist schon ein Wort. Ihr habt seine Achillessehnenverletzung angesprochen. Man muss dazu sagen, als Kontext, die Miami Dolphins haben ihr Angebot erst abgegeben, nachdem gewisse medizinische Untersuchungen gelaufen sind und sichergestellt war, dass zum Start der OTAs im Mai James Daniels wieder bei 100% ist. Also sonst hätten sie ihm das Angebot auch nicht gemacht. Und man muss sagen, 2021 1100 Snaps, 2022 1100 Snaps, 2023 knapp 950 Snaps. Also der Junge ist nicht oft verletzt. Dass er sich jetzt nur einmal die Achillessehne gerissen hat, ist natürlich schade. War vielleicht aber auch ganz gut, weil das den Preis etwas im Blick behalten hat. Und wie gesagt, er war mein Wunsch Right Guard schon seit Monaten. Er war in Pittsburgh absolut gut bis sehr gut und er ist so ein dermaßen starkes Upgrade, dass ich da wirklich sehr, sehr zufrieden bin und ich da Props an diejenigen rausgeben kann, die sich für die Verpflichtung ausgesprochen haben. Gut, dann gehen wir weiter zu einem Spieler, den Thilo eben schon angesprochen hat. Es ist Wide Receiver Nick Westbrook-Ikhine, fast 28 Jahre alt. Er kommt vormalig von den Tennessee Titans und soll als Passempfänger für Tua fungieren natürlich. Danny, war dir der Spieler bekannt? Hattest du ihn auf dem Schirm? Und was erwartest du von Nick Westbrook, der für 2 Jahre 6,5 Millionen unterschrieben hat?
Ja, also ich glaube, den Namen an sich, bestimmt hat man ihn schon mal gehört. Ich habe relativ plakativ dann diesen Post nach seiner Verpflichtung gesehen. Er hat letztes Jahr 9 Touchdowns gefangen, so mit mehr als irgendwie gefühlt alle Receiver bei uns letztes Jahr im Kader, was so ein bisschen plakativ irgendwie war. Ich glaube halt für die Position, schätzungsweise Wide Receiver, 3-4 irgendwie so in dem Dreh, wahrscheinlich konkurrenztechnisch irgendwo, wird er jetzt ja sich bewegen, denke ich mal. Ich denke mal, an 1 und 2 wissen wir, glaube ich, immer noch, wer gesetzt sein wird. Aber ja, es musste was gemacht werden auf der Position und ich glaube, dass da die Konkurrenz oder der Konkurrenzkampf erstmal relativ offen gestaltet werden wird, wer da jetzt dann welche Position bekommt.
Thilo, welche Einschätzung hast du zu Herrn Westbrook-Ikhine?
Ja, also ich glaube, letztes Jahr ist er dann schon öfters mal aufgefallen, dadurch, dass er einfach von Will Levis irgendwelche Bomben gefangen hat, zu, wenn man das vergleicht, zu besten Fitzmagic-Zeiten einfach nach vorne geballert und er hat die gefangen. Dadurch hat er die 9 Touchdowns gekriegt. Ansonsten hat er in seinen 5 Jahren bei den Titans, glaube ich, nie mehr als 450 Yards gehabt, also keine 500-Yard-Saison. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er am Ende unsere Nummer 4 ist. Dann wäre das nämlich super, dass Malik Washington den Sprung macht. Das war am Ende ja schon echt durchaus ansprechend, fand ich, zum Ende der Saison. Und wenn er unsere Nummer 4 ist, dann ist das völlig in Ordnung. Also das ist eine schöne Verpflichtung. Bringt uns da so ein bisschen Flexibilität, ist ein anderer Receiver-Typ, den wir vielleicht so ein bisschen in Esokamba gehofft haben, dass der nie spielen konnte bisher. Von daher hoffe ich mal, dass er 4, vielleicht sogar die 5 ist und dann ist das völlig in Ordnung, auch für das Geld. Bringt uns Tiefe und das brauchen wir in Receiver. Wenn wir leider sehen, dass Hill und Waddle immer mit ihren Wehwehchen zu tun haben, ist das eine Verpflichtung, die uns auf jeden Fall eine Baustelle schließt, so dass man da im Draft nicht handeln muss, sondern kann, wenn irgendwas Überraschendes passiert und jemand fällt, den man haben will. Aber man ist nicht gezwungen, da was zu tun. Und das ist völlig in Ordnung, dass man so eine Lücke so schnell geschlossen hat mit dem Spieler, der letztes Jahr seine Highs hatte. Aber ich denke, das muss man schon einordnen. Wenn er da am Ende des Jahres bei uns um die 400 Yards rauskommt, dann ist alles in Ordnung.
Ja, du hast meinen Punkt zu dem Spieler schon angesprochen. Er ist, glaube ich, 6'2" oder 6'3", so knapp an die 1,90 dran. Er ist so dieser Receiver-Typ, den wir nur derzeit im Roster durch Tight End Jonnu Smith vertreten haben. Und du hast Eric Esokanma schon angesprochen, der nun mal leider hinter den Erwartungen, die man vielleicht hatte, etwas zurückhinkt. Und wie ihr schon gesagt habt, er gibt dem er gibt der Offense eine neue Komponente und er ist als Red Zone Target absolut zu gebrauchen. Und was man mit Splashy Verpflichtungen mit großen Namen alles falsch machen kann, das haben die Miami Dolphins ja durch zum Beispiel Will Fuller oder OBJ deutlich gezeigt. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn man jemanden verpflichtet, der so ein bisschen unter dem Radar läuft und der dann so seine Flashes zeigen kann. Ich bin bei euch, dass man sagen kann, er ist Nummer 3, Nummer 4 Wide Receiver at best. Vielleicht Nummer 4, Nummer 5, wenn noch irgendwas passiert. Aber absolut solide und zu dem Preis wunderbar. Kann man auf jeden Fall nehmen und kann man unterschreiben. Dann sind wir jetzt bei der letzten Positionsgruppe angekommen. Und ich würde beginnen, wenn wir gerade schon mal bei Ikine waren, bei Ifeatu Melifonwu, der Safety-Cornerback, er kann wohl beides spielen, der von den Detroit Lions zu den Miami Dolphins kommt für einen Einjahresvertrag und eine Summe von knapp 3 Millionen Dollar. Thilo, sagt dir der Spieler was? Hast du was gesehen? Und was kann er der Secondary der Dolphins bringen?
Leider tatsächlich habe ich da zu wenig in der Saison drauf geachtet. Kann ich so wenig sagen, wie man sich nur vorstellen kann. Den Namen hat man mal gehört, aber wirklich gesehen habe ich da nichts. Ich habe mir jetzt seit Montag auch nicht wirklich Tape von ihm angeguckt, muss ich sagen. Da ist natürlich Ashton Davis, dem wir auch gleich kommen, irgendwie bei uns alle präsenter, einfach aufgrund des Spiels gegen ihn. Aber Melifonwu, da kann ich tatsächlich nur so ein bisschen paar PFF-Stats jetzt runterrattern, da haben wir auch nicht viel von. Ich hoffe, dass er und auch Davis, wo wir gleich zu kommen, so unsere 2 und 3 sind und wir da vielleicht noch entweder Veteran-Hilfe holen, gibt's ja noch ein, zwei Namen, oder dann tatsächlich im Draft was machen. Mehr kann ich leider zu Safety da nicht sagen.
Danny, hast du von Herrn Melifonwu noch ein bisschen was auf dem Schirm oder lässt du dich auch von ihm überraschen?
Nee, wirklich viel auf dem Schirm habe ich da tatsächlich nicht. Ich sag mal so, wenn man sich jetzt den Vertragsvalue anguckt, dann ist er ja so ein bisschen, ja, ähnliches Niveau wie jetzt vielleicht Kohu, der ein bisschen mehr bekommt. Ich glaube im Endeffekt wahrscheinlich so eine Rotationsposition, die er dann bekommen wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich jetzt gerade von ausgehe, als ich das Signing mitbekommen habe.
Kann ich absolut mitgehen. Ich denke, dass man hier deutlich sehen kann, was auch bei den Dolphins eventuell die Draft-Strategie sein könnte. Melifonwu ist eine gute Nummer 3. Man kann ihn, denke ich, so von der Verpflichtung her mit Deshaun Elliott ein bisschen vergleichen, den wir nicht in der abgelaufenen, sondern in der Saison davor geholt haben. Der hatte auch ungefähr so dieses Vertragsvolumen. Den kannst du mal in einem 3-Safety-Set bringen. Er wird vor Elijah Campbell sein, aber er wird, denke ich, nicht als Starter eingeplant sein. Wobei, wenn Weaver da was in ihm sieht, Potenzial hat er definitiv. Das hat er in Detroit hin und wieder mal angedeutet, aber die Zahl, die natürlich ins Auge springt und wo jetzt alle, die das mit auf dem Schirm haben, jubilieren werden. Seine Missed Tackle Percentage aus dem Jahr 2023 liegt über 10%. Also bei einem Team, die sowieso schon Probleme mit Missed Tackles haben, das habt ihr bei Kuhu angesprochen, ist Melifonwu natürlich wunderbar aufgehoben. Dann haben wir Melifonwu abgearbeitet und kommen wahrscheinlich zu einem Safety Starter. Thilo, da du ihn schon angesprochen hast, möchte ich dir hier den Vortritt geben. Sag doch was zu Ashton Davis. den die Miami Dolphins für, ich muss gerade mal eben schnell nachgucken, ich glaube ein Jahr 2,5 Millionen, sagt Spotrac, unter Vertrag genommen haben.
Zeigt für mich wunderbar, wie man in der Free Agency mit wenig Geld doch Value abgreifen kann. Ashton Davis hätte nicht gedacht, dass der ehemaliger Drittrunden-Pick, wenn ich mich nicht irre, der Jets, dass man so einen Spieler für so wenig Geld in Anführungsstrichen bekommt. Das ist Starting Potential auf jeden Fall. Ich denke, das letzte Spiel von uns gegen die Jets ist uns in Erinnerung. Da hat er nämlich 2 Interceptions gefangen. Zeigt einfach, auf Safety kann man auch mit wenig Geld wirklich viel machen. Ich bin so ein bisschen am Zweifeln, ob er wirklich die Eins sein soll, denn dann hätte ich doch meine Bauchschmerzen, da müsste ein bisschen was passieren. Du hast schon bei Melifonwu gesagt, eher in der Rotation Nummer 3. Das heißt, wir sprechen hier über eine Lücke. Also wenn Ashton Davis unsere 2 wäre, würde ich das absolut gut finden. Auch für das Geld ist das, da kann man nichts meckern. Das ist ein absoluter Stil, aber bitte nicht als 1, denn da hat er dann doch bis auf dieses eine Highspiel gegen uns, jetzt das letzte, war er Durchschnitt, wenn man sich das mal so anguckt. Ja, also es ist solide, es ist für mich ein etwas günstiger, jüngerer Ersatz zu Jordan Poyer, der wohl dann nicht wiederkommen wird, aber bitte nicht als Nummer 1 geplant.
Ich sage euch jetzt mal ganz, ganz ehrlich, was wie ich das sehe. Wenn wir uns die Verpflichtungen der beiden Safety-Kandidaten ansehen, sowohl Melifonwu als auch Ashton Davis haben One-Year-Contracts ohne Dead Money. Wir können davon ausgehen, dass gerade auch, ich habe das mit Georgia, mit dem Pro Day angesprochen, wenn Georgia Safety Malachi Starks, der auch so um 13, 15, 16 um den Dreh in der ersten Runde predicted wird, in vielen Mock-Drafts tatsächlich zu uns. Wenn das der Plan ist, dass wir diesen Spieler holen, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in der Free Agency noch was machen, einen zweiten Starting Safety holen und dass dann gerade auch Melifonwu und Ashton Davis im Trainingscamp den einen Roster-Spot, den wir dann für die für Safety noch haben, gegenseitig gegeneinander ausspielen, weil Potenzial haben sie beide, sie können es beide zeigen und sie sind aber auch schnell da, schnell weg. Da haben wir das in den letzten Jahren immer so angezeigt. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir Safety tatsächlich noch was tun sollten. Gut, dann sind wir soweit mit den Neuverpflichtungen durch und sind jetzt schon so ein bisschen reingeslidet, da wir so im Ende entgegengehen. Wo haben wir noch Needs? Wo rechnen wir noch mit was? Und welche Spieler sind euch eventuell da auf dem Zettel bei einer Franchise, die tatsächlich Stand jetzt virtuell noch 3,65 Millionen unter dem Cap liegen, was ja auch nur bis zum Start der neuen NFL-Saison, gleich übrigens, Mittwochabend, wichtig ist, wo man dann hinterher durch gewisse Vertragsveränderungen, nenne ich es mal, noch deutlich Cap-Space frei machen könnte. Nur so zum Hinterkopf, wenn man die 50-Year-Option von Jalen Phillips in einen neuen Vertrag umwandelt, was absolut wahrscheinlich ist, kann man 7, 8 Millionen einsparen. Die größte Baustelle ist eine Restrukturierung des Vertrags von Tua. Da sind bis 19 Millionen Dollar drin. Damit ist quasi zu Beginn des neuen Liga-Jahres zu rechnen, um nochmal ein bisschen frisches Geld freizumachen. Da gibt es also noch Möglichkeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Thilo, welche Position und wen hättest du denn gerne noch?
Also, ich finde, wir sollten halt wirklich diesen Draft so spielen, dass wir den besten Spieler nehmen können. Du hast natürlich den einen Spieler auf Safety schon gesagt. Wir haben aber viele Baustellen und gezwungen sein, ein Safety zu nehmen, finde ich nicht gut. Deswegen würde ich mal so zwei Positionsgruppen zusammen machen. Das ist einmal für mich Safety. Das ist eine Position, da kann man mit relativ wenig Geld sich Erfahrung reinholen. Da sind für mich zwei Namen, die das widerspiegeln. Das ist einmal Justin Simmons, der letztes Jahr in Atlanta gespielt hat, ist so ein recht großer Name, hat auch viel verdient, muss man gucken, wie viel er dann noch wirklich spielen, also wie viel er wirklich verdienen will, kann ich mir vorstellen, könnte aber klappen. Letztes Jahr, glaube ich, gute 6 Millionen verdient bei den Falcons. Für 5,5 würde ich einen Justin Simmons nehmen. Zweiter Kandidat auf Safety wäre für mich Von Bell, der so diese Safety-Rolle übernehmen könnte. Du hast schon gesagt, so aktuell ist das noch zu dünn und mit dem Need reingehen, das würde ich einfach nicht gut finden. Und die andere Baustelle, die wir haben, ist halt einfach die Line. Da ist gar nichts da. Da würde ich in erster Linie hoffen, dass wir Calais Campbell resignen. Das ist aktuell noch nicht passiert, aber da haben wir tatsächlich so bis auf sechs Sealer gar nichts. Das würde ich tatsächlich, wäre meine Prio 1, denn da ist in Free Agency auch wirklich nicht so viel zu haben. Auch da müsste man ansonsten über einen Draft was machen. Das sind auf jeden Fall meine Prios und dann brauchen wir Rotation. Ich meine, wir wissen nicht genau, wie es mit Jalen Phillips und Bradley Chubb aussieht, wie fit sie dann wirklich sind. Wir haben Emmanuel Ogba auch noch nicht re-signed. Kann man tun, hat auf jeden Fall am Ende, finde ich, positiv auch überrascht. Da hätte man so Namen wie ein Matt Judon, war bei den Patriots immer relativ dominant, beziehungsweise als seiner Zeit von Ravens kam. Jetzt in Atlanta hat das gar nicht funktioniert, aber als Nummer 3 für die Rotation, das, was wir uns im letzten Jahr von Jack Barrett erhofft haben, würde ich das auch in Ordnung finden. Da müssen wir irgendwas noch tun, es sei denn, man sagt, Chubb und Phillips sind fit. Das wird auf jeden Fall klappen. Chubb Robinson haben wir ja immer noch, der hat ja seine Rolle super gemacht. Also da würde ich eigentlich noch was tun. Und die letzte Position, wo wir ran müssen, ist halt Corner Nummer 2. Da haben wir auch noch nichts. Kendall Fuller ist gegangen. Da ist so ein Name, der mir ins Auge gesprungen ist. Auch wieder, ihr merkt schon, ich gucke immer sehr auf ältere Spieler, die jetzt entlassen wurden, weil ich einfach glaube, da kann man mit unserer Cap-Situation noch viel rausholen. Wäre ein James Bradbury von den Eagles. Das als Nummer 2 würde ich absolut gut finden. Der war so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber als Nummer 2 ist das eine absolut gute Verpflichtung, wenn man da noch 1-2 Jahre einem Bradbury einen Vertrag gibt. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen wir uns da bewegen. Vielleicht 6-7 Millionen noch, wäre das so. Sind das so Positionen mit ein paar Spielern, die ich da präferieren würde? Offense, glaube ich, steht eher hinten an. Da sind wir relativ gesettet. Da kann man gucken, ob wir was im Draft machen in den späteren Runden. Wir haben gute 11 Picks dieses Jahr. Aber am Anfang heißt es erstmal für mich, die Lücken schließen in der Defense. Denn wenn es so klar ist, was wir schließen müssen, das ist immer im Draft nie gut. Also 1-2 Lücken müssen wir da auf jeden Fall aus meiner Sicht noch schließen. Und es gibt Positionen, die wir machen könnten. Dann haben wir natürlich noch Guard. Left Guard haben wir schon angesprochen. Auch da gibt es viele, viele Veterans. Kevin Seidler ist so ein Name, Dalton Reisner, da wird Rico sich freuen, ist ein Name. Auch da gibt es wirklich noch viel, viel. Da kann ich mir auch vorstellen, dass da in der zweiten Welle auf jeden Fall noch was kommt. Und Isaiah Wynn ist auch noch nicht resigned. Da gibt es noch Potenzial, auf jeden Fall. Also auf Guard kann ich mir vorstellen, wird was passieren und muss was auch passieren in der Free Agency. Und bei allen anderen Positionen würde ich mir wünschen, dass wir aus Safety, aus D-Line und Cornerback 2, zumindest zwei Positionen der Free Agency schließen können, damit wir im Draft einfach mehr Spielraum haben. Das sind so meine Wünsche.
Danny, hast du Wünsche auf deiner Wunschliste stehen?
Wünsche jetzt, glaube ich, jetzt habe ich jetzt nicht ganz so ausführliche Sachen. O-Line bin ich immer ein Freund von, weil, wenn man statistisch da so weit unten stand, dann freut man sich da auch gerne mal über Veteran-Hilfe. Ansonsten ist, glaube ich, durch die Sachen, die jetzt so ein bisschen auch schon durchgesickert sind, immer klar geworden, wo vielleicht auch in der Free Agency definitiv auch Sachen abgeklopft worden, ne? Ich meine, Edge Defender stand im Raum, dass Joey Bosa ein Angebot von uns bekommen hat als Beispiel. Also ich denke mal, dass da gerade defensiv auf jeden Fall noch ein, zwei Signings folgen werden, weil Thilo hat es gesagt, wenn man im Draft gerade auch in der ersten Runde so positionstechnisch irgendwie zu viele Lücken hat, die einem dann ja zu markant sind, dass natürlich das den anderen Teams auch auffallen wird und das ja, das ist nicht unbedingt von Vorteil. Von daher, ja, ich glaube, dass da noch was passieren wird. Richtig jetzt direkt Wunschspieler, wenn ich so die Listen durchgegangen bin, habe ich jetzt ehrlicherweise nicht unbedingt. Bei Safety Justin Simmons fänd ich einen Namen, als Thilo ihn gerade angesprochen hat, ja, würde ich mitgehen. Aber ja, ansonsten glaube ich, ist da definitiv noch was ja, nötig einfach. Aber es ist halt zweite, dritte Welle kommt noch. Und ich glaube, das sind jetzt auch dann die Momente, wo wir eher ja, die Signings dann machen, einfach aufgrund der doch eher angespannten finanziellen Situation.
Natürlich kennt ihr mich, natürlich habe ich eine Wunschliste hier voll vor mir liegen, die habe ich auch schon seit ein paar Wochen. Im Wesentlichen positionstechnisch gehe ich mit euch mit. Was wir vielleicht im Hinterkopf behalten sollten, ist gerade bei Running Backs, so für knapp 2 Millionen pro Jahr, so ein kleiner, kompakter, für die kurzen Yard-Situationen. Dritter und eins, dritter und zwei, das, was Jeff Wilson bei uns nicht so wirklich ausfüllen konnte, weil weder Devon Achan noch Jalen Wright sind so wirklich diese, ich nenne das mal Ailton-like Kugelblitze. Da würde ich mir einen wünschen, gerne auch einen Veteran. Ich habe gelesen, AJ Dillon hat sein Comeback jetzt gefeiert. Da ist medizinisch alles soweit okay. Den würde ich gerne in Miami sehen. Den will ich aber auch schon seit Jahren gerne in Miami sehen. Bei Safety, klar, Simmons ist ein Name, den man auf der Liste haben muss. Letztes Jahr in Atlanta 7,5 Millionen bekommen, ist vielleicht ein bisschen viel. Ich habe zwei Namen tatsächlich auf der Liste, die so eher zweite Reihe sind. Ich habe gelesen, dass der Coles-Spieler Julian Blackmon relativ gut in das System passen würde, was Anthony Weaver spielen lassen möchte. Der liegt auch so laut Spotrac bei 7,5 Millionen, 8 Millionen. Das wäre ein Starting Safety, den ich mir gut vorstellen könnte. Und so ein bisschen als Überraschung der ganzen Situation habe ich noch Darius Washington auf der Liste. Von den Baltimore Ravens hat da seine Sache in der letzten Saison bei 10 Starts relativ gut gemacht. Anthony Weaver kennt ihn, eben weil er halt auch aus, nicht aus Washington, aus Baltimore kommt, weil er Washington als Nachnamen hat. Da hätten wir den dritten, der Washington heißt, und er ist gerade mal 25 Jahre alt. Ich kann mir vorstellen, dass das sowas wäre, den könnte man gut im Safety-Bereich entwickeln. Das würde ich ganz ganz smart finden, wenn der den Weg zu uns finden würde. Ansonsten, ich möchte mir nicht noch mal eine Saison mit Julian Hill antun. Das heißt, einen Tight End in der dritten Reihe, der nach Jonnu Smith und einem Tight End, den wir draften können, so seine Rolle in Special Teams und als drittes Target ausfüllen kann. Das fände ich ganz smart, aber nicht, weil ich unbedingt einen haben möchte, sondern weil ich unbedingt mir nicht noch eine Saison mit Julian Hill antun möchte.
Aber da gibt's keinen. Also ich verstehe das, ich will auch nicht Julian Hill haben, aber es gibt einfach keine Tight Ends. Das ist so dünn. Also wenn, dann draften.
Ja, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall auch einen draften und würde dann als Nummer 3 noch, weiß ich nicht, Nick Vannett von den Titans, der da auch in erster Linie Blocking Tight End und Special Teams gespielt hat, weil er Craig Aukerman kennt, vielleicht oder so. Oder einen Eric Sorbert, der vorher bei den 49ers war. So einer in dem Roster oder in dem Raster würde ich suchen. Also es muss jetzt kein Evan Engram sein, kein Tyler Conklin sein, weil wir haben einen absoluten Nummer 1 Tight End. Ich flirte ja so ein bisschen mit der Cinderella-Story, dass wir, oh Gott, wie heißt der denn jetzt mit Vornamen? Den Sohn von Jason Taylor von LSU draften. So zweite, dritte Runde oder so. Das fände ich ganz, ganz nett. Aber ne, das auch nur muss man mal gucken, ob sich das in irgendeiner Art und Weise realisieren lässt. Da wären wir dann bei einer ganz netten Familiengeschichte. Ich rechne damit, dass wir noch auf jeden Fall einen Starting Cornerback uns besorgen und dass wir da auch einiges an Geld, was wir noch zur Verfügung haben und durch die Vertragsrestrukturierung von Tua uns reinholen, uns da vielleicht gut aufstellen. Ich hatte, wie heißt denn, Asante Samuel von den Chargers so auf der Liste. Der wird natürlich relativ teuer werden. Der wird auch seine 10 Millionen haben wollen, aber...
Oh, da kriegst du den nicht für.
Wir werden sehen. Das ist vielleicht, dass man es auch so gestaltet, dass man den Vertrag backloadet und dass er im ersten Jahr ein bisschen weniger bekommt. Nächstes Jahr könnte ich mir vorstellen, dass wir aufgrund einiger Moves, die ich noch nach dem 1. Juni erwarte, vielleicht noch im Nachhinein ein bisschen mehr Platz haben könnten. Das wäre so meine Wunschvorstellung, weil das auch einfach ein sauguter Spieler ist und ich mich nicht mit einer 2B-Lösung zufrieden geben möchte. Wenn man natürlich, so wie du das sagst, einen Veteran findet, den man zu einem gewissen guten Kurs verpflichten kann, dann wäre ich da auch fein mit. Also von daher warten wir es ab, was da noch kommt. Da sollten wir auf jeden Fall noch etwas tun. Selbst wenn es dann Tre'Davious White wäre oder so. Das ist mal jetzt nur als Name dazwischen geschmissen. Aber da sollten wir auf jeden Fall was tun. Wir sind Kendall Fuller wegen diverser Gründe, die wir nicht beeinflussen können, losgeworden. Und wir brauchen neben Jalen Ramsey jemanden, der das gut spielen kann, weil der Zahn der Zeit wird auch an Jalen Ramsey nagen. Von daher müssten wir da gucken, was wir da machen und auf wen wir da unsere Wette platzieren könnten. Du hast Defensive Tackle angesprochen. Ich rechne damit, aufgrund der Preise, die momentan für gute Defensive Tackle bezahlt werden, was absoluter Wahnsinn ist, teilweise, was da für Summen durch die Gegend geschmissen werden, rechne ich eher damit, dass wir das so machen wie vor der letzten Saison, dass wir mehrere der zweiten Reihe verpflichten. Es kann auch gut sein, dass wir Benito Jones zurückholen und dass wir dann im Draft massiv gucken, was da möglich ist. Aber sehe ich auch als Need an. So mal kurz überlegen. Linebacker, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass wir da noch entweder noch einen holen oder einen wirklich dann auch im Draft ziehen. Und ich rechne damit, dass wir auf jeden Fall vielleicht die dritte Welle der Free Agency erst mitnehmen und dass jetzt in den nächsten Tagen gar nicht so viel passiert, wenn der Vertrag von Tua restrukturiert wird, womit zu rechnen ist, dann wissen wir, dass Miami in der Lage ist, dann wieder Geld auszugeben. Das ist so das Zeichen, worauf ich warte, dass es nochmal losgeht. Zum Abschluss, um das Ganze rund zu machen, um auch auf die Zeit zu gucken, wir sind schon mal fast bei anderthalb Stunden, eine kurze Einschätzung, gradet die bisherige Free Agency der Miami Dolphins. Tilo, am besten fangen wir mit dir an.
Überraschend positiv, weil sie so unaufgeregt ist. Als ich glaube, Micho und ich waren in der Folge alleine, da haben wir auch über Chris Greer und so weiter gesprochen und wir haben gesagt, wenn er so eine Offseason hinlegt, die unaufgeregt ist, wo wir den Cap so ein bisschen gerade rücken können, wo wir nicht weiter uns aus der Zukunft noch mehr Ressourcen holen und mit soliden Moves den Kader aufbauen, und das ist im Moment das alles, was wir tun, dann hat er auch noch ein nächstes Jahr verdient. Ich hoffe, das sieht man intern dann auch so und es geht vor allen Dingen so weiter. Also ich finde alle Moves, die man so gemacht hat, da haut einem nichts von Hocker, aber das war auch klar, dass wir dieses Jahr da einfach nicht in der Lage sind. Und das, was wir getan haben, ist solide und gut. Wir haben noch ein paar Lücken, aber wenn wir die mit ähnlichen Spielerqualität schließen, finde ich, war das eine grundsolide Offseason. Wenn wir jetzt mal die amerikanischen Schulnoten nehmen, fällt es einem schwer, da jetzt irgendwie mir jetzt so ein A oder ein B zu geben, denn es ist einfach okay, wir haben nicht so die Mittel. Die wir haben, haben wir gut eingesetzt. Also keine Ahnung, C plus, B minus, irgendwie so.
Danny, von dir noch eine kurze Einschätzung?
Ja, ich glaube, da kann man sich eigentlich Tilo nur anschließen. Es ist unaufgeregt, es ist nichts Krasses dabei, wo man jetzt denkt, okay, wir hauen das Geld für irgendwie eine Position sozusagen raus und haben kein Geld für alles andere mehr da, was man Chris Greer ja auch manchmal zugetraut hätte, gegebenenfalls. Von daher, ja, würde ich auch sagen, solides C einfach.
Okay, ja, also ich würde es tatsächlich aufgrund der Tatsache von James Daniels ein bisschen positiver sehen. Ich würde tatsächlich schon in Richtung 2- gehen. Ich habe nicht wirklich dran geglaubt, dass wir die O-Line verbessern würden, weil das haben wir in den letzten Jahren immer so oft gesagt und so ganz traue ich dem Braten auch immer noch nicht, aber ich bin zufrieden. Habt ihr sonst noch was? Müssten wir über Aaron Rodgers sprechen, aber naja.
Bitte nicht, nein.
Gut, nein. Dann sollen sich diejenigen, die es interessiert, vielleicht bei der Gangrene Germany einklinken, weil Aaron Rodgers wird um 22 Uhr am Mittwoch offiziell von den Jets entlassen und das Dead Money ist verheerend, aber gut, dann machen wir einen Deckel drauf. Danke für eure Zeit. Ich weiß, ihr seid schon auf heißen Kohlen. Dann machen wir es rund und wir hören uns die Tage vielleicht, wenn wir nochmal einen Gesamtüberblick auch machen können, was die anderen Franchises gemacht haben. Aber anderthalb Stunden sollte, denke ich, für unsere Dinge Stand 8:30, Mittwoch, 12.3. erstmal ausreichend sein. Dann, wie Rico so schön sagt, stay tuned und fins up!